Svetlana ist da in was reingeraten.
Also im Nachhinein denke ich mir auch, wie konntest du das ignorieren und warum hast du nicht direkt gecheckt, dass das irgendwie alles total verquer ist?
Sie ist Mitglied von so einer Gruppe. Eine Gruppe mit seltsamen Ansichten.
Was ich da auch für Verschwörungstheorien gehört habe.
Also wirklich ganz seltsamen Ansichten.
Ich weiß nicht, wir sind irgendein Genexperiment von Aliens und Hunde sind irgendwie in Wirklichkeit domestizierte Bären.
In dieser Gruppe fallen nicht nur solche Sätze. Da sagen Menschen auch sowas.
Irgendwann höre ich nur so ein: Juden haben keine Seele, Juden kommen aus der Unterwelt und kehren nach dem Tod in die Unterwelt zurück. Und ich sitze halt in einem Raum mit 20 Leuten und also ich wusste nicht, wie ich darauf reagieren soll.
Die Leute, von denen Svetlana da spricht, die fand sie eigentlich total nett. Die sind viel in der Natur, sie tanzen zusammen und sie machen Ausflüge.
Und dort war das eben von Anfang an so eine super, super herzliche Umarmung und so, als hätten wir uns schon total lange gekannt und direkt total tiefe Gespräche.
Svetlana freundet sich mit diesen Leuten an. Als sie die Menschen in der Gruppe näher kennenlernt, da merkt sie, die sind nicht einfach so im Einklang mit der Natur. Die haben dafür ein Vorbild. Anastasia.
Anastasia, das ist eine Figur aus einer Fantasy-Buchreihe. Die klingenden Zedern Russlands.
Für mich waren sie gerade am Anfang so eine Ersatzbibel quasi.
Auch sie kennt die Geschichte von Anastasia. Julia.
Weil ich mich halt sehr viel auf die Bücher bezogen habe und dieses Leben, was Anastasia da geführt hatte, als ideal angesehen habe.
Sie war erstmal total begeistert von den Büchern.
War halt auch einfach spannend, halt von so einer Frau zu lesen, die im Wald wohnt und dann irgendwelche interessanten Gespräche führt mit so einem Mann.
Dieser Mann heißt Wladimir Maigret. Er ist der Autor der klingenden Zedern Russlands und er sagt, ich habe diese Anastasia tatsächlich getroffen. In der Taiga. So nennt man den riesigen Nadelwald in Russland. Da soll sie leben.
In den Büchern lehrt Anastasia Wladimir Maigret Lektionen über das Leben. Und diese Lektionen, die wollen die Anastasia-Fans dann in die Realität umsetzen.
Wie Svetlana kommt auch Julia in Berührung mit der Ideologie von Anastasia. Ihre ganze Familie lebt danach und kapselt sich immer mehr ab.
Also ich und meine Geschwister, wir waren dann schon ziemlich isoliert. Dadurch, dass wir zum Beispiel nicht zu Geburtstagen mehr irgendwann eingeladen wurden quasi. Und dann eben auch später, als ich mich dann selber auch intensiv damit beschäftigt hatte, war ich natürlich auch selber total davon überzeugt.
Anastasia kennt sich mit allen Bereichen des Lebens aus. Sie predigt eine komplette Weltanschauung. Die einzig wahre Weltanschauung.
Deshalb ist es eigentlich nicht ganz richtig, ihre Fans nur als Gruppe zu bezeichnen. Anastasia, das ist eine Bewegung. Ein Kult.
Ich bin Emily Glaser.
Und ich bin Dennis Müller.
Das ist Seelenfänger, der Anastasia-Kult.
Folge 1 im Irrgarten. Ihr habt jetzt sicher viele Fragen im Kopf. Wer ist diese Anastasia? Warum ist daraus eine Bewegung entstanden? Und warum richten Menschen ihr komplettes Leben an einer russischen Fantasy-Geschichte aus?
Auf den ersten Blick wirkt die Anastasia-Bewegung esoterisch, aber harmlos. Wir haben aber schnell gemerkt, dass das nicht stimmt. Wir haben mit vielen Menschen über Anastasia geredet. Dabei haben wir gelernt, wie viel radikales Gedankengut in der Bewegung steckt und warum sie gerade hier in Deutschland so beliebt ist.
In diesem Podcast versuchen wir uns der Anastasia-Bewegung Stück für Stück zu nähern. Dafür gehen wir zu ihrem Ursprung und lesen Wladimir Maigrets Bücher.
Wir fahren zu den Siedlungen der radikalsten Anastasia-Gruppen Deutschlands. Und wir sprechen mit Leuten, die uns erklären, warum sie Fans von Anastasia sind.
Und mit Menschen, die gegen den Anastasia-Kult kämpfen.
Also Pflanzen und so.
Hallo.
Hallo.
Als erstes treffen wir Svetlana Novoschenova. Die habt ihr ja gerade schon gehört. Sie kam nach Deutschland, als sie 6 war. Ihre Familie ist in den 90ern aus der Ukraine ausgewandert, sowie Millionen andere jüdische Menschen aus der ehemaligen Sowjetunion, sogenannte Kontingentflüchtlinge. Heute ist Svetlana 30 und lebt in Mannheim. Es ist Anfang Juli, ein heißer Sommertag. Sie trägt ein blaues Sommerkleid, ihre blonden Haare hat sie zu einem Zopf zusammengebunden.
Wir wollen wissen, wie Svetlana da hineingeraten ist, in den Anastasia-Kult.
Sie erzählt uns von der Zeit, als sie mit der Szene das erste Mal in Kontakt gekommen ist. Das war 2017. Damals steckt Svetlana in einer Krise.
Ich bin dann irgendwann immer länger im Büro geblieben. Irgendwann saß ich 12, 13 Stunden im Büro, habe auf ein leeres Word-Dokument gestarrt und bin nicht weitergekommen.
Sie hat einen Vollzeitjob an der Uni, der sie auslaugt. Wenn sie sich abends nach Hause schleppt, dann ist sie fix und fertig.
Ich kann dann nicht direkt irgendwie abschalten und ins Bett, sondern lag dann halt auch irgendwie noch länger wach und habe dann irgendwie auf YouTube rumgeguckt. Und mal war es eben die Vanlife-Doku, mal war es irgendwie das französische Hippiedorf, die ihr eigenes Gemüse anbauen, und irgendwann war es dann halt Anastasia.
Svetlana hat damals noch keine Ahnung, dass zu Anastasia auch jede Menge Hass und radikales Gedankengut gehören. Sie fühlt sich von dem Lebensstil aus den YouTube-Videos angezogen. Eine zurückgezogene Gemeinschaft, die inmitten der Natur lebt, ganz weit weg vom Stress des Arbeitslebens.
Ich muss auch irgendwie über einen YouTube-Kanal auf diesen Yoga-Lehrer dann gestoßen sein, der dann ja viele der Anastasia-Ideen aufgreift.
Svetlana findet schnell heraus, dass der russische Yoga-Lehrer auch Retreats veranstaltet. Das ist so eine Art spiritueller Aktivurlaub mit viel Yoga und Meditation. Sie denkt nicht lange nach, bucht einen Platz und reist wenig später für 2 Wochen nach Russland, in den Kaukasus.
Wir wurden dann von einem Taxifahrer vom Bahnhof abgeholt und dorthin gebracht. Also es war wirklich so in einem winzigen Dorf, irgendwo mitten im Kaukasus, wo man irgendwie nachts auch gehört hat, wie da irgendwelche, ich weiß nicht, Schakale oder Wölfe geheult haben. Und das war wirklich in der Straße das letzte Haus. Also es waren mehrere Häuser, so richtig schöne Holzblockhütten. Ein sehr herzlicher Empfang, so als hätte man sich irgendwie schon länger gekannt.
Klingt ja erstmal nach einem ganz netten Outdoor-Urlaub. Svetlana ist übrigens die einzige Deutsche im Retreat. Alle anderen sind aus Russland.
Und dort hatten wir eben bei diesem Retreat ein ja, relativ straffes Programm, was aber sehr schön war für mich, also diese Struktur. Also ich glaube, wir sind vor 6 Uhr morgens aufgestanden, haben dann draußen Yoga gemacht, sind dann irgendwann später reingegangen. Also 3 Stunden Yoga jeden Morgen, um 9 Uhr gab es dann Frühstück.
Wellness, Sport, Meditieren, all das tut Svetlana richtig gut. Es gefällt ihr sogar so gut, dass sie ein Jahr später wieder in dasselbe Retreat fährt. Diesmal sprechen die Leute da auch viel über die Anastasia-Bücher.
Es ging auch irgendwie um Familie, um Traumata und das Verhältnis von uns selbst, von Mann und Frau. Und alle Themen, die mich damals irgendwie brennend interessiert haben und wo ich, sagen wir mal, in meinem normalen Alltag nicht das Gefühl hatte, dass die Art von tiefsinnigen, alles in Frage stellenden Diskussionen einfach erwünscht ist.
Die Auszeit holt Svetlana aus ihrem Loch. Dieses Gefühl will sie nicht verlieren. Wieder in Deutschland will Svetlana sich mit anderen Anastasia-Fans vernetzen. Von den Gastgebern des Retreats in Russland hat sie einen Tipp bekommen.
Die haben uns eben dann den Kontakt vermittelt nach Deutschland und haben gesagt, dass dieser Sänger Svetozar, der so ja ein bisschen auch das musikalische Aushängeschild ist der Anastasia-Bewegung.
Kurz zur Aussprache, Anastasia oder Anastasia, beides ist möglich. Wir sagen Anastasia, wie die meisten Fachleute, mit denen wir gesprochen haben.
Dass er in ein paar Monaten in Deutschland ein Konzert plant, und haben uns ja den Kontakt zu der Organisatorin des Konzerts dann gegeben.
Zurück zu Svetozar, dem russischen Sänger. Seine Musik und vor allem seine Texte feiert Svetlana sofort. Dieser Typ zieht Svetlana noch tiefer rein in die Anastasia-Welt.
Ich habe damals auch schon über diese YouTube-Kanäle seine Musik schon auch rauf und runter gehört. Und es war eben auch Musik, ja, wo es einfach um so Friede, Freude, Eierkuchen ging und Familie und Gemeinschaft und Natur. Auch so ein bisschen diese ja, Realitätsflucht.
Die Inspiration für Svetozars Lieder stammt aus den Anastasia-Büchern. Da steht, dass Anastasia alleine in der russischen Taiga lebt und sich nur von dem ernährt, was um sie herum wächst. Svetozars Songs haben einen ähnlichen Vibe.
Er selbst sieht ein bisschen aus wie Jesus. Lange braune Haare, Vollbart und meistens im traditionellen Gewand unterwegs.
Dieser Song heißt Lietet, also Fliegen, und hat 1,6 Millionen Klicks bei YouTube. Svetozar singt, dass er die Schönheit des Herzens der Welt atmet.
Svetlana hat das Lied früher quasi in Dauerschleife gehört. Bei unserem Treffen in Mannheim haben wir dann das Musikvideo zusammen angeschaut. Als erstes sieht man Svetozar in Funktionskleidung in der Großstadt.
Und weiters halt so dieses Konsumkritik und überfüllte Stadt.
Svetozar sitzt in einem Café und plötzlich läuft eine Frau im langen Kleid am Fenster vorbei.
War das gerade Anastasia oder war das also?
Ja, also eine Anspielung darauf.
An der Stelle gibt's dann einen Plot-Twist. Svetozar verschenkt sein Smartphone und all sein Geld und verlässt die Stadt. Er wandert durch Schnee, umarmt random einen Baum und plötzlich steht er vor einer Holzhütte. Ein bärtiger Mann öffnet die Tür und zieht Svetozar rein.
Das ist so, ja, die russische Banja.
Banja, das ist das traditionelle russische Dampfbad.
Wo er erstmal ein bisschen durchschwitzt und danach sieht das ganze Leben auch anders aus. Bekommt dann eben auch die Kleidung, die so slawisch ist. Und es gibt selbstgebackenes Brot, heiles Familienleben.
Der bärtige Mann haut Svetozar Birkenzweige auf den Rücken. Das ist gut für die Durchblutung. Und dann tunkt er ihn in Eiswasser. Danach springen auf einmal Kinder im Bild herum. Happy Family.
Blonde Kinder.
Ja, ganz wichtig, dass die blond sind.
Svetozars Musikvideo zeigt jedenfalls ziemlich gut, worum es bei Anastasia geht. Brich aus der Konsumgesellschaft und schaff dir dein eigenes Paradies in der Natur. Die perfekte Aussteigerfantasie. Wladimir Maigret beschreibt das in den Anastasia-Büchern so. Jede Familie soll auf einem Hektar Land leben. Also auf einer Fläche, die etwa so groß ist wie ein Fußballfeld. Dort soll sich die Familie selbst versorgen, mit dem eigenen Obst und Gemüse. Das nennt Maigret Familienlandsitz. Nochmal kurz zusammengefasst. Zuerst ist Svetlana 2017 auf einem Yoga-Retreat in Russland. Wegen eines Yoga-Lehrers, den sie auf YouTube entdeckt hat. Bei dem Retreat hört sie dann das erste Mal von Svetozar, dem Anastasia-Baden. Der spielt auch in Deutschland Konzerte. Und Svetlana, die geht hin.
Wir haben uns gefragt, wie groß ist die Anastasia-Bewegung in Deutschland? Wir haben auch ziemlich schnell gemerkt, dass diese Frage gar nicht so leicht zu beantworten ist. Auch Expertinnen, die sich viel mit der Anastasia-Szene beschäftigen, konnten uns keine genauen und vor allem keine aktuellen Zahlen nennen. Das liegt auch daran, dass die Bewegung keine wirkliche Organisationsstruktur hat.
Wir wissen nur so viel. Anastasia-Fans gibt es seit 20 Jahren in Deutschland. In den 10er Jahren fanden dann immer wieder größere Anastasia-Festivals statt. Unter anderem in Hessen und Thüringen. Bei den größten dieser Festivals waren zwischen 700 und 800 Leute dabei.
Es ist auch schwer zu sagen, wie viele Anastasia-Familienlandsitze es in Deutschland gibt. Also diese Selbstversorgerhöfe auf einem Hektar Land. Wir konnten 18 Höfe ausfindig machen, aber viele Fachleute sagen, dass immer weiter neue Landsitze gegründet werden.
Für uns ist klar, wir müssen dahin. Wir müssen zu so einem Anastasia-Landsitz. Wir wollen uns das aus der Nähe anschauen und mit jemandem reden, der sowas betreibt.
Ein Landsitz ist im Allgäu und hieß vor ein paar Jahren sogar buchstäblich Anastasia-Landsitz. Den gibt's heute auch noch, nur unter anderem Namen. Mutterhof. Der gehört Robert Briechle. Der Name taucht am Anfang unserer Recherche immer wieder auf. Denn Briechle ist der Pionier der Anastasia-Szene in Bayern. Sein Lieblingsthema? Landwirtschaft.
Eine natürliche Spiritualität zeichnet sich für mich daher, dass jemand einen guten Umgang mit dem Boden hat.
Robert Briechle hat dem BR 2017 ein Fernsehinterview gegeben.
Weil der Boden, Volksmund sagt, die Mutter Erde, ist die Grundlage aller Lebewesen.
Briechle steht in dem Bericht barfuß auf einem Feld. Er hat einen grauen, struppigen Vollbart und trägt Schlapphut. Er pflanzt gerade Kartoffeln.
Schon damals ging es in dem Beitrag um die Anastasia-Bewegung.
Die Idee, die da in dieser Buchreihe vermittelt wird, die sagt, die Menschheit wird erkennen, dass die Technokratie an den Abgrund führt und wir werden uns wieder an den Ursprung wenden. Und der Ursprung vom Leben ist die Erde selber.
Wir wollen selbst mit Briechle reden und hören, ob er heute immer noch so über Anastasia denkt. Also machen sich unsere Kollegen Nico und Simon auf den Weg ins Allgäu, zum Mutterhof, nach Untertingau. Eine kleine Gemeinde, ein Stück östlich von Kempten.
Der Mutterhof ist direkt an der Straße. Es ist ein Riesengebäude, weiß angestrichen mit grünen Fensterläden. Relativ schön auch, altes Haus. Und, guck mal, hier steht Familie Briechle seit 1972, Biohof.
Auf dem Mutterhof ist an diesem Tag ein kleiner Markt. Da wird Obst und Gemüse verkauft. Unsere Reporter dürfen leider keine Tonaufnahmen machen.
Aber die beiden kommen mit einem Verkäufer ins Gespräch. Sie fragen nach Briechle, ob der Verkäufer weiß, wo der gerade ist und ob sie mit ihm reden können.
Und der Verkäufer sagt dann direkt, komm, wir schauen mal, und läuft einfach los.
Die zwei laufen ihm hinterher. Dabei gucken sie sich überrascht an. Auf unsere Mailanfragen vorab hatte Briechle nämlich nicht geantwortet. Und jetzt stehen die Reporter unangekündigt vor seinem Haus.
Und der Verkäufer zeigt ihnen eine Scheune.
Auf einmal kam eine Gestalt aus dem Dunkeln mit Hut und Stirnlampe. Und dann standen wir vor Robert Briechle. Und dann haben wir ihn gefragt, ob wir ihn interviewen dürfen. Und dann hat er gefragt, was denkt ihr denn? Was denkt ihr denn natürlich nicht?
2017 hatte Briechle noch ein Kamerateam auf seinem Feld und hat offen über Anastasia geredet. Und jetzt will er auf keinen Fall mit uns reden. Wir können uns aber auch schon denken, woran das liegt.
Anastasia-Anhänger verfolgen eine neue Weltordnung. So deutlich sagt Robert Briechle das im BR-Interview 2017 nicht. Aber in einer von ihm organisierten Vortragsveranstaltung referiert ein Teilnehmer auch darüber, dass
Deutschland ein von den Alliierten besetztes Land sei, die BRD als Staat nicht existiert und damit auch keine Demokratie sei.
Das war jetzt nur ein Ausschnitt aus einem von vielen Berichten, die in den vergangenen Jahren zu Anastasia veröffentlicht wurden. Darin ging es auch öfter um Robert Briechle und seine Verbindungen zu Reichsbürgern und zur rechten Szene. Er hier war zum Beispiel öfter auf Briechles Mutterhof und durfte dort Vorträge halten.
Für mich war das größte Kriegsverbrechen die Vertreibung der Deutschen. Ja, nicht Dresden. Für mich war das größte Verbrechen im Krieg diese Vertreibung.
Das ist Frank Willi Ludwig. Hier gibt er auf dem YouTube-Kanal Die neue Erde ein Interview. Frank Willi Ludwig ist nicht nur ein guter Kumpel von Briechle, sondern auch ein Star in der deutschen Anastasia-Szene. Wer auf Ludwigs Website Urahnenerbe Germania geht, der sieht Hakenkreuze und SS-ähnliche Runen. Dort steht auch, dass er sich zum Königreich Deutschland bekennt. Das ist ein Fantasiestaat von Menschen, die Deutschland nicht als Staat anerkennen.
Klare Sache. Der Typ ist rechtsextrem und Reichsbürger. Das ist jetzt nicht so schwer zu erkennen.
Verschiedene Medien haben über Verbindungen von Anastasia-Fans wie Robert Briechle zu Neonazis wie Frank Willi Ludwig berichtet und gezeigt, warum Rechtsextremismus und Anastasia so gut zusammenpassen.
Wer bei Anastasia tiefer gräbt, der stößt in den entsprechenden Büchern auf eine rassistische und antisemitische Gedankenwelt.
In den grünen Büchern steckt schön verpackt ein düsteres Weltbild voller böser Mächte, die über Jahrhunderte hinweg finstere Pläne verfolgen.
Verbirgt sich hinter der Öko-Idylle tatsächlich rechtsradikales Gedankengut?
Die Anastasia-Bücher erzählen nämlich nicht nur von Anastasias friedlichem Leben im Wald. Es gibt auch ganz klar antisemitische und rassistische Stellen. Die zeigen wir euch in der nächsten Folge.
Die AnhängerInnen fühlen sich von den Medien verfolgt und zu Unrecht in die rechte Ecke gestellt.
Und das sehen viele Leute im Dorf offenbar ähnlich. In Untertingau im Allgäu sind unsere Reporter zufällig zwei Frauen über den Weg gelaufen. Geschwister, Anfang 20, die wohnen schon immer in dem Ort.
Was wisst ihr denn über Robert Briechle und seinen Hof?
Also ihn persönlich kennen wir auch schon recht lang, weil die wohnen hier auch, seit wir hier wohnen. Ihn persönlich, also man trifft ihn auch öfter hier beim Spazieren und alles. Man verbindet die immer automatisch mit Bio und Öko und so, aber ja, die sind eigentlich aber alle richtig nett. Man hat nur mitbekommen, dass da ein bisschen so Stress gab, also so mit Medien und mit denen, dass da irgendwie berichtet wurde und anscheinend halt falsch berichtet wurde aus denen ihrer Sicht.
An der Hauptstraße, 200 Meter entfernt vom Mutterhof, ist ein kleines Café. Drinnen moderne Holzmöbel und eine Siebträger-Kaffeemaschine.
Was wissen Sie denn über Robert Briechle?
Über Robert Briechle weiß hier wahrscheinlich jeder, dass er ein ganz angenehmer Zeitgeselle ist, der sich für Sachen interessiert, die hier vor Jahren neu waren. Aber er engagiert sich dafür, ist okay.
Zum Beispiel?
Zum Beispiel eben für eine Landwirtschaft, die nachhaltig arbeiten soll und wo man eben auch spüren kann, dass man für die Zukunft was schaffen kann, was für unsere Welt durchaus positiv ist.
Robert Briechle ist ja Anhänger von der Anastasia-Bewegung. Haben Sie schon mal von der gehört?
Hat vermutlich hier im Ort zwischenzeitlich jeder davon gehört, aber dahingehend möchte ich mich auch nicht besonders äußern.
Irgendwie scheint sich also niemand dran zu stören, dass Robert Briechle, der freundliche Nachbar von nebenan, ein glühender Anastasia-Anhänger ist.
Naja, Briechle erzählt ja auch nicht im Dorf herum, dass er mit Frank Willi Ludwig, aka Urahnenerbe Germania, befreundet ist. Er spricht lieber von einem ökologischen Wandel in der Landwirtschaft und von der Kraft des Bodens.
Das ist nicht nur bei Briechle so. Die meisten Anastasia-Fans wirken auf den ersten Blick wie nette Gärtnerinnen oder Biobauern, denen die Natur am Herzen liegt. Und die vielleicht ein bisschen esoterisch drauf sind.
Naja, gegen Biolandwirtschaft ist jetzt erstmal nichts einzuwenden.
Das ist Katharina Schulze. Sie ist Fraktionsvorsitzende der Grünen im Bayerischen Landtag.
Wenn eine Bewegung antisemitische, völkische, rassistische Thesen mitverbreitet, dann ist es natürlich gefahrenvoll für unsere Demokratie und unsere Gesellschaft insgesamt.
Schulze ist eine der wenigen in der deutschen Politik, die sich mit Anastasia beschäftigen. Immer wieder hat sie die bayerische Landesregierung dafür kritisiert, dass die Anastasia-Bewegung nicht auf dem Schirm hat.
Woher sollst du wissen, was das für eine Bewegung ist? Woher sollst du wissen, was die für einen ideologischen Background haben? Woher sollst du wissen, dass deren Gründer völkische und antisemitische Parolen in seinen Büchern geschrieben hat?
Der Gründer? Damit meint Katharina Schulze den Autor der Bücher, Wladimir Mégret.
Das weiß man natürlich nicht. Das weiß man erst, wenn man darüber informiert wird, wenn man auch erklärt bekommt, wie die neuen Rechten probieren, in unserer Gesellschaft Mehrheiten für ihre Themen zu finden.
Auch Svetlana ahnt bei ihrem ersten Kontakt mit deutschen Anastasia-Fans nichts Böses.
Im Yoga-Retreat im Kaukasus hat sie den Kontakt zu einer Frau bekommen, die ein Konzert von Svetoza organisiert, diesem russischen Anastasia-Baden, der in seinen Musikvideos gerne Bäume umarmt. Anfang 2018 fährt Svetlana in ein kleines Dorf in Bayern, um Svetoza singen zu hören.
Die hatten dann auf diesem Grundstück so einen Kreis aus Heu aufgebaut, dass wir uns da hinsetzen konnten. Und dann haben wir uns eben alle um die Feuerstelle versammelt, hatten da noch in dem Kessel unseren Tee, der dann gekocht hat.
Bei den Konzerten gibt's nicht nur Lagerfeuer und Musik. Es gibt auch Vorträge. Die Leute gehen zusammen wandern oder tanzen im Reigen.
Svetlana hat mir viele Fotos von den Anastasia-Treffen gezeigt. Auf einem Bild sieht man sie, wie sie bei einer Sonnenwendfeier über das Lagerfeuer springt. Das soll Unheil vertreiben und vor Krankheiten schützen. Sie hat einen Blumenkranz im Haar und lacht. Svetlana sieht richtig glücklich aus.
Generell, das war so ein bisschen meine Realitätsflucht. Also unter der Woche habe ich irgendwie an der Uni gearbeitet und war immer richtig fertig und hatte eigentlich nicht so wirklich Spaß. Und dann das Wochenende war dann irgendwie raus in die Natur und Musik und Tanz und Lagerfeuer.
Ihr Wochenendhobby, Anastasia, hält Svetlana aber geheim.
ich werde jetzt irgendwie nicht mit meinem Kollegen darüber reden, dass ich am Wochenende in den Wald fahre, um mit irgendwelchen anderen Leuten Bäume zu kuscheln.
Bei den Anastasia-Treffen kuschelt Svetlana mit Bäumen. Aber sie trifft auch echt seltsame Leute.
Hier die Frau links, das ist eine Autorin aus Russland und die hat ein Seminar dort gehalten, was ich damals übersetzt habe, wo sie behauptet hat, dass, also wenn der Körper sich gescheit umstellt, dann reicht es quasi aus, einfach die Blätter, die an den Bäumen oder auf der Wiese wachsen, zu essen und dass sie irgendwie auch tagelang wandern gehen würde und dabei kein Proviant mitnehmen brauche, weil sie sich einfach nur von grünem Zeug, was um sie herum wächst, ernähren würde.
Und dann begegnen Svetlana bei diesen Treffen auch immer wieder rassistische Verschwörungsmythen.
Es waren so typische Ideen von White Supremacy, also ja, die Vorherrschaft der weißen Rasse, dass irgendwie andere, ja, Rassen, wenn man das so sagt, irgendwie unterlegen sind und dann teilweise mit irgendwelchen kruden Theorien belegt.
Das ist purer Rassismus. Und das passt halt so gar nicht zu dem idyllischen Leben, das Svetlana sonst mit der Gruppe teilt.
Ich war einfach nur hart verwirrt und habe irgendwie versucht zu verstehen, was die Person damit meinte. Und das dann irgendwie mit dem Wissen, was ich habe, irgendwie zu widerlegen. Aber da kommt man ja nicht hinterher. Also da hat man irgendwie eine Behauptung widerlegt und dann sind schon irgendwie 10 neue wieder im Raum, wo man sich auch fragt, wo das Ganze herkommt.
Wir haben ja unheimlich viele Absagen kassiert. Auch bei Robert Briechle im Allgäu sind wir abgeblitzt. Aber dann haben wir doch noch Erfolg.
In St. Johann in Tirol in Österreich gibt's einen Landsitz namens Oase des Lebens. Der gehört einem Mann namens Bruno Weißbrot. Bei ihm haben wir angerufen und erzählt, dass wir zu Anastasia recherchieren und gerne mal einen Familienlandsitz sehen würden. Und er meint nur, klar, kommt einfach vorbei.
Also haben wir uns ins Auto gesetzt und los Richtung Österreich.
Hey, wir sind gleich da.
Meine Kollegin Sabrina und ich brauchen von München keine 2 Stunden. St. Johann liegt in einem Tal in der Nähe von Kitzbühel. Hier gibt es ein Skigebiet, viele Gasthöfe. Und am Rand des Orts Bruno Weißbrots Anastasia Familienlandsitz.
Guck mal, das da könnte es sein, oder? Dass es so nach hinten weggeht.
Ja, das könnte sein.
Weil da sind so leichte Bäume drumherum, man sieht so verschiedene kleine Hütchen irgendwie. Da, also auf so einem größeren Grundstück. Müssen wir den richtigen Eingang finden.
Wir biegen auf einen Kiesweg ein. Und dann parken wir neben dem alten Geräteschuppen. Vor uns ist so ein großes altes Bauernhaus und drumherum Obstbäume, Sträucher und Blumen. Alles wirkt ziemlich durcheinander, wie so ein riesengroßer, verwilderter Schrebergarten. Neben dem Haus sägt jemand Holz.
Ja, ich glaube, das sieht so aus wie das Hauptwohnhaus.
Und dann kommt er aus der Tür. Bruno Weißbrot.
Hallo.
Bruno Weißbrot ist 52, langhaarig und sehr braun gebrannt. Um den Hals hat er eine Kette und läuft barfuß. Es ist ein heißer Sommertag. Da trägt er kurze Hose und ein T-Shirt.
Kann man eh nicht filmen, brauche ich kein T-Shirt.
Okay, doch kein T-Shirt. Also ihr müsst euch das so vorstellen. Wir sind keine 2 Minuten auf dem Landsitz. Da steht Bruno oben ohne vor uns, pflückt ein Lindenblatt vom Baum, isst es und eine Katze springt auf seinen Schoß.
Eigentlich ist er Softwareentwickler. Das steht auf seiner Website. isgras.at. Da kann man außerdem lesen, dass er für seine Oase des Lebens noch Mitbewohner sucht. Die sollen folgende Eigenschaften mitbringen: vegetarisch, rauchfrei und impffrei.
Das Grundstück ist riesig. 2 Hektar. Das ist sogar doppelt so groß wie das, was Anastasia empfiehlt. Vorne steht das Bauernhaus, daran angrenzend ein Verschlag mit Werkzeugen und alten Traktoren drin und rundherum wuchernde Natur. Wir bitten Bruno Weißbrot, uns eine Tour über seinen Landsitz zu geben.
Da ist ein Apfelbaum, das ist wieder Kirschpflaume, das ist auch Apfel, da hinten ist eine Zwetschge, das ist eine Birne.
Bruno erzählt, dass er sich mit seinem Obst und Gemüse fast komplett selbst versorgt. Er zeigt uns außerdem 2 selbstgebaute Jurten, in denen er, wie er sagt, mit seiner Familie 7 Jahre lang gelebt hat. Drinnen stehen Säcke und Kisten voller rosa Steine. Das sind Rosenquarze, erklärt Bruno, um Energien zu neutralisieren. Die Kinderbetten von damals stehen auch noch da.
Ja, mein erster Sohn ist bei minus 18 Grad Außentemperatur im Winter am 29. Dezember da geboren, in der Jurte. Ohne Hebamme, ohne Arzt.
Wir gehen weiter zu einem kleinen Teich. Ein Biotop, sagt Bruno.
Vielleicht sehen Sie, es sind alle möglichen Libellen und Schmetterlinge und Vögel. Ist alles da.
Und zwischendurch zupft er immer mal wieder Blätter von Sträuchern und Bäumen ab.
Die Blätter sind wunderbar essbar. Also die. Einfach einmal probieren vielleicht auch.
Ich probier's mal.
Die sind ganz mild, also Lind. Daher kommt auch das Wort Linde.
Schmeckt auch so, wie es riecht irgendwie, ne? Also frisch
total
irgendwie.
Total neutral.
Ja.
Ich glaube, an dem Punkt habt ihr verstanden, warum seine Website so heißt. Also isgras.at.
Und während wir so über seinen Landsitz laufen, erzählt Bruno viel von gesunder Ernährung und dass man mit Pflanzen jede Krankheit heilen kann. Aber dann nimmt das Gespräch eine seltsame Wendung.
Da gibt es ja 1000 Therapieformen, die was praktisch keine Medikamente brauchen. Aber mit Medikamente verdient man halt sehr viel Geld. Und gewisse Menschen sind halt nicht daran interessiert, dass die Menschen sich heilen können, ohne dafür viel Geld auszugeben. Außerdem wollen vielleicht viele, dass die Menschen gar nicht so alt werden.
Wer würde das wollen?
Naja, vielleicht Menschen wie diejenigen, was die Weltbanken so kontrollieren, diejenigen, was die Politiker kontrollieren, wo die Politiker das machen müssen oder die, was die Medien kontrollieren.
Eine kontrollierte Weltbank, eine kontrollierte Politik, kontrollierte Medien, das sind ja so ziemlich die Klassiker der Verschwörungsmythen.
Und so geht's dann auch weiter.
Das kommt auch ein bisschen durch bei den Anastasia-Büchern. Deswegen wird auch das ein bisschen gebrandmarkt, dass da Menschen gibt, die was gewisse Interessen verfolgen, um andere Menschen, sagen wir mal so, für sich arbeiten zu lassen. Also zu versklaven, aber freiwillig. Die Menschen sollen das freiwillig machen, sie sollen nichts mitkriegen davon. Das wird halt dann über Steuern geregelt.
Das Verrückte ist, danach geht die Tour einfach weiter. Als wäre nichts gewesen. Also von da an ist es so eine seltsame Mischung zwischen schaut mal, hier wachsen Kartoffeln und Aussagen wie, ja, wir leben wieder im Faschismus. Nachdem Bruno Weißbrot uns alle Felder, Bäume und Beete gezeigt hat, das hat so 2 Stunden gedauert, setzen wir uns auf ein paar Bänke vor dem Haus, um nochmal in Ruhe zu reden. Über die Anastasia-Bücher. Er hat nämlich alle 10 Bände davon gelesen. Wir fragen ihn, was er daraus mitgenommen hat.
Teilweise war es schon ein bisschen schräg, was da alles passiert ist in den ersten 2 Bände mit ihrem Wladimir Maigret. Ja, das waren schon krasse Sachen.
Was genau diese krassen Sachen sind, darum geht es in der nächsten Folge.
Aber das, was, um was geht eigentlich, um diese Familienlandsitze, das hat mir voll angesprochen.
Bruno glaubt, dass Familienlandsitze so ziemlich jedes Problem lösen könnten.
Es steht nicht direkt so drin, aber das sind schon einige Aspekte, wo sie eben schreibt, dass es wahrscheinlich kaum noch straffällige Menschen geben würde, wenn man die Gefängnisse ausleeren würde. Und jedem Gefangenen gibt man so 1 Hektar Grund zur Verfügung. Und der kann jetzt da machen, was er will. Der muss sich selber sein Essen anbauen. Wäre viel billiger für den Staat, als wie die alle durchzufüttern. Die ganzen Schwerverbrecher und Mörder.
Bruno spricht ja von ihr. Also von Anastasia, als wäre sie eine echte Person und nicht eine Romanfigur. Der Autor von Anastasia, Wladimir Maigret, besteht auch darauf, dass es sie wirklich gibt. Laut ihm hat sie sogar magische Fähigkeiten. Sie kann zum Beispiel in die Zukunft schauen.
Also ich denke schon, weil es weisen ein paar Parameter darauf hin, dass die schon existiert. Ob sie dann wirklich diese ganzen Fähigkeiten in der Form hat, was im Buch drinnen stehen, das kann ich nicht beurteilen. Ich bin mir ziemlich sicher, weil ich ja selber Ähnliches erlebt habe, dass die Fähigkeiten des Menschen gewaltig wären, wenn er nicht so krank wäre. Schau, ich bin selber davon betroffen, dass ich zum Beispiel Sachen vorhersehen kann. Ich kann das nicht beeinflussen, es passiert einfach. Ich habe oft Situationen, ich habe oft Träume und die werden dann Wirklichkeit irgendwann.
Okay, Bruno Weißbrot glaubt also, er hat übernatürliche Kräfte. Und er denkt sich, wenn er die hat, warum dann nicht auch eine Frau aus der russischen Taiga?
In den Büchern geht es ja aber nicht nur um Anastasias Zauberkräfte. Dass es da auch echt seltsame Stellen gibt, das hat ja Bruno selbst gesagt. Wir haben ihn also gefragt, ob ihn das beim Lesen nicht abgeschreckt hat.
Naja, abgeschreckt. Wie gesagt, ich habe auch Talmud und Tora und Koran und die indischen Schriften gelesen. Da sind auch Sachen drin, die einen eigentlich abschrecken müssten. Und sagen, okay, ich muss ja nicht alles so leben oder glauben, wie es da drin steht. Ich kann mir ja einfach den guten Teil raussuchen.
Uns fällt etwas auf. Ganz oft, wenn wir nach den kritischen Seiten von Anastasia fragen, dann lenkt Bruno das Gespräch auf andere Themen und sagt, ja, aber schaut mal, das da, das ist doch auch schlimm.
Für diese Taktik gibt es ja ein Wort. Whataboutism. Eine Art Ablenkungsmanöver, bei dem man einem kritischen Thema ausweicht, indem man ein anderes Thema anspricht.
Er sagt im Prinzip, Probleme gibt's halt überall. Die Vorwürfe, dass Anastasia antisemitisch sei, die kann er aber nicht verstehen.
Nur weil sie jetzt das demokratische System kritisiert oder weil sie jetzt behauptet, alle Medien werden durch Juden kontrolliert, stimmt's oder stimmt's nicht? Ich kann es nicht nachprüfen.
Wir sind zu Bruno Weißbrot gefahren, weil wir herausfinden wollten, wie die Mitglieder der Anastasia-Bewegung so ticken. Dabei ist uns klar geworden, Brunos Art zu leben mag idyllisch sein, aber gleichzeitig verbreitet er Verschwörungserzählungen.
Und das passt gut zu den Gesprächen aus Anastasia-Kreisen, von denen uns Svetlana erzählt hat. Auch da war in Sachen Verschwörungserzählungen wirklich alles dabei. Die Mitglieder der Anastasia-Bewegung glauben also an ihre ganz eigenen Wahrheiten. Die Basis dafür liefern die Bücher von Wladimir Migré. Wie kann es sein, dass eine Fantasy-Geschichte so einen großen Einfluss auf Menschen hat?
Darum wird es in diesem Podcast gehen. Wir wollen herausfinden, wie die Geschichte von Anastasia zu einem Kult werden konnte, in dem Verschwörungsgläubige und Rechtsextreme zu Hause sind. Und wie das zu einem Lifestyle im Einklang mit der Natur passt.
Dafür schauen wir zuerst auf die Anfänge der Bewegung im Russland der 90er Jahre.
Wir fahren nach Brandenburg und in den Harz und besuchen Höfe, auf denen Anastasia-Fans mit Reichsbürgern und Verschwörungsideologen gemeinsame Sache machen. Und wir treffen Menschen, die sich dagegen wehren, die gegen die Bewegung kämpfen.
Ihr werdet Julia besser kennenlernen, die mit den Anastasia-Büchern groß geworden ist und die ihre Kindheit an die Ideologie verloren hat.
Und wir begleiten Svetlana weiter auf ihrem Weg. Bis zu dem Moment, an dem sie der Anastasia-Bewegung ein für alle Mal den Rücken kehrt.
Aber davor wollen wir die Bücher besser verstehen.
Was fasziniert die Menschen an der Geschichte über eine russische Waldfee?
Und wer ist dieser Typ, Wladimir Migré, dessen Fantasy-Geschichte nicht nur unheimlich erfolgreich ist, sondern auch gefährlich?
Das war Im Irrgarten. Die erste Folge von Seelenfänger, der Anastasia-Kult. Ich bin Emily Glaser.
Und ich bin Dennis Müller.
Weiterführende Links und Infos zu den Inhalten findet ihr in den Shownotes.
Und wenn euch die erste Folge gefallen hat, dann empfehlt uns gerne weiter und gebt uns ein paar Sterne.
Sprecher: Rainer Buck, Carsten Fabian und Peter Lersch.
AutorInnen: Sabrina Höbel, Nico Kappel, Simon Wörz, Tiana Soric. Und wir.
Komposition und Sounddesign Julius Bretzel.
Ton und Technik Viktor Weresch.
Regie Susi Weichselbaumer.
Redaktion Tilman Kleinjung und Till Ottlitz.
Seelenfänger, der Anastasia-Kult, beruht auf einem Podcast-Projekt der Klasse 59b der Deutschen Journalistenschule.
Eine Produktion des Bayerischen Rundfunks 2022. Ein Hinweis noch. Wenn ihr oder ein euch nahestehender Mensch in einer religiösen Gemeinschaft unter psychischer Gewalt leidet oder aus einer Sekte aussteigen möchte, dann gibt es Hilfsangebote, die euch beraten und unterstützen. Auch völlig anonym. Wir haben euch die Namen und Kontaktmöglichkeiten von Hilfsorganisationen zusammengestellt. Ihr findet sie in den Shownotes zu diesem Podcast und auf unserer Website br.de/religion.